dass wir uns auch heute wieder mit dem Leben des Abraham beschäftigen wollen. Mit Abraham beginnt eine Geschichte der Versöhnung Gottes mit den von ihm abgefallenen Menschen. Und in diese Geschichte sind auch wir einbezogen. Abraham ist in diesem Sinne auch Teil unserer Geschichte. Und wir können aus dem Leben des Abraham lernen, auch unser Leben, unsere Situation besser verstehen zu können. Umgekehrt ist es aber auch möglich, aufgrund all dessen, was nach Abraham geschehen ist, vieles im Leben des Abraham heute besser verstehen und deuten zu können, als das vielleicht damals der Fall war. In dieser Erwartung und aus dieser Sicht heraus wollen wir jetzt wieder in das Leben des Abraham schauen. Und ich lese dazu aus dem ersten Buch Mose das 15. Kapitel. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und ein sehr großer Lohn. Da sagte Abraham: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos dahin, und Erbe meines Hauses wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und ein anderer aus meinem Haus wird mich beerben. Und siehe, das Wort Gottes geschah zu Abraham: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Schoß hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wie würden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese, und er zerteilte sie in der Mitte und legte sie je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die untoten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkomme Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und ein Feuerfackel die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis hin zum großen Strom, dem Euphrat. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Der Bericht beginnt mit einem Hinweis auf Vorangegangenes. Abraham hatte im Vertrauen auf Gott sein Zuhause verlassen und war in ein fremdes Land gezogen. Und es hat sich für ihn gelohnt. Es heißt, er war inzwischen sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold geworden. Er hatte eine schöne Frau und er hatte Menschen, auf die er sich verlassen konnte. Menschen, die ihn achteten. Und nicht nur die zu ihm gehörten, achteten ihn, sondern auch andere und auch hochgestellte Persönlichkeiten der anderen Länder oder der Umgebung. So lesen wir zuvor, dass als er von einem Kriegszug zurückkam, Melchisedek, der König von Salem, vermutlich das heutige Jerusalem, ihm entgegenkam und ihm Brot und Wein brachte. Und dieser Melchisedek, der als Priester des höchsten Gottes vorgestellt wird, der segnete ihn und bestätigte ihn als den Gesegneten Gottes. Und zu einem so erfolgreichen Mann kommt nun Gott und sagt ihm: Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild, das heißt, alle Pfeile, die auf dich abgeschossen werden, die treffen zunächst auf mich, deinen Gott. Das Bild gilt auch heute. Wir dürfen uns darüber freuen, dass Gott auch uns Schild sein will. Aber dieses Bild bedeutet auch, dass die Pfeile, die wir abschießen und die Hiebe, die wir austeilen, zunächst und in erster Linie Gott treffen. Gott ist unser Schild, aber er ist auch das Schild der anderen, die zu ihm gehören. Und Gott sagt weiter zu dem Abraham: Ich bin dein sehr großer Lohn. Letztlich ich selbst bin für dich da. Deine Bestimmung bin ich. Du sollst bei mir sein. Ich selbst bin Inhalt, Ziel und Lohn deines Lebens. Es ist eine gewaltige Zusage. Und doch stellen wir fest, Abraham war darüber nicht begeistert. Er konnte sich gar nicht darüber freuen. Sondern gerade jetzt in dieser Situation bricht es aus ihm heraus. Was soll das Ganze? Was willst du mir, was kannst du mir schon schenken? Es ist doch sowieso alles umsonst. Ich habe keine Zukunft. Ich habe keinen Erben. Und da sagt Gott zu ihm: Nein, so ist es nicht. Du hast einen Erben. Aus deinem Schoß wird der kommen, der dein Erbe ist. Du hast eine Zukunft. Und jetzt trifft das Wort den Abraham im Innersten. Das Wort geschah regelrecht zu ihm. Und er glaubte. Er glaubte dieser Zusage Gottes. Und dieses Glauben, dieses Vertrauen, das rechnet ihm Gott als Gerechtigkeit an. Hier zeigt Gott, dass das Vertrauen auf ihn, dass sich Klammern an Gott, eine Möglichkeit, die Möglichkeit ist, vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen. Und das geschah viele hundert Jahre, bevor Gott seinem Volk das Gesetz gab. Das Gesetz konnte Menschen nicht zu Gott bringen. Nicht, weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil wir Menschen schlecht untauglich sind, die darin gestellten Forderungen und Ansprüche Gottes zu halten. Aber die vorhergemachte Zusage Gottes, die wird durch das Gesetz nicht aufgehoben. Es gilt nach wie vor. Durch das Glauben an Gott, durch das Vertrauen, durch das Anklammern an ihn, können wir den Weg zu ihm finden. Das galt für die Männer und Frauen des Alten Testamentes und das gilt auch für uns heute. In der damaligen Zeit, das geht eben aus dieser Verzweiflung des Abraham über seine Kinderlosigkeit hervor, aber auch aus anderen Berichten des Alten Testamentes über Kinderlosigkeit, galt Kinderlosigkeit oder halt Kinder bzw. Nachkommen als das Kriterium für Wert und Sinn des Lebens. Heute ist das nicht mehr so. Und das hat verschiedene Gründe, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen möchte. Dass es so ist, möchte ich nur daran demonstrieren, dass auch oder sogar ein Paulus es für sich persönlich sogar als einen Vorteil ansah, nicht verheiratet zu sein und damit auch keine Nachkommen zu haben. Er sah den Sinn seines Lebens in dem, was Gott durch ihn wirken konnte. Unsere Maßstäbe für den Wert des Lebens sind heute sicher etwas anders. Aber diese Vorstellung von einem Leben ohne Sinn und ohne Wert, die können auch Menschen unserer Zeit beschäftigen, erschrecken und bewegen. Vielleicht gab es in unserem Land noch nie so viele Menschen wie heute, die ihr Leben als sinnlos, als verpfuscht betrachten, die darunter leiden, dass sie nicht, wie sie meinen, gebraucht werden, dass sie umsonst sind. Aber da sind auch die, die verzweifelt und keinen Sinn in ihrem Leben erkennen können, weil sie das Ziel, die Vorstellung, die Träume, die sie hatten, nicht realisieren konnten oder umgekehrt das erreicht haben und festgestellt haben, so viel ist das Ganze doch gar nicht. Wir haben davon in dem Anspiel vorhin gehört. Und selbst solche, die vielleicht von anderen beneidet werden wegen ihrer Erfolge, stehen oft plötzlich vor der Frage, was hat mein Leben für einen Sinn? oder stellen fest, letztlich hat mein Leben keinen Sinn und keinen Sinn gehabt. Und das wird nicht nur von wirtschaftlichen Bedingungen bestimmt. Das zeigen zum Beispiel die ja doch relativ häufigen Selbstmorde unter Prominenten, die solche wirtschaftlichen Sorgen in keiner Weise haben. Auch wir heute sehen uns vor die Frage gestellt, was hat mein Leben für einen Wert? Was hat es für einen Sinn? Und viele Menschen verzweifeln, weil sie diese Frage nicht beantworten können. Wir dürfen dann, ebenso wie Abraham, unsere Situation Gott vorhalten, unsere Not ihm vorhalten. Und es ist auch keine Schande für solche, die letztlich wissen, dass Gott ihr Schild und ihr Lohn ist, wenn sie von solchen Sorgen gequält sind. Wie Abraham dürfen auch sie Gott die Sache vortragen, Gott die Sache hinlegen. Und Gott sagt ihr dann, so wie auch den Abraham gesagt hat, so wie du es siehst, ist es nicht. Aber Gott hat Verständnis dafür, dass du deine Situation anders ansiehst als er. Und er will dir helfen. Stellen wir uns vor, ein Baby oder ein Kleinkind könnte sich Gedanken machen über den Sinn und Wert seines Lebens. Dann käme es wahrscheinlich zu dem Ergebnis, ich kann in keiner Weise zu meinem eigenen Unterhalt oder gar zum Unterhalt meiner Eltern oder anderer beitragen. Ich mache meinen Eltern nur Mühe. Sie können oft nicht schlafen und oft machen sie sich Sorgen, weil ich krank bin. Und ich kann ihnen noch nicht mal richtig sagen, dass mir das Ganze gut tut. Nein, meine Eltern hätten es besser ohne mich. Ich werde nicht gebraucht. Ich bin unnütz. Und wir wissen, dass ein solches Kind durchaus Inhalt und Wert der Eltern sein kann. Dass sie ihr ganzes Leben auf dieses Kind ausrichten. Dass sie bereit wären, ihr Leben für das Kind einzusetzen. Und so, wie die Eltern zu diesem Kind stehen, das solche Überlegungen hat, wenn es so denken könnte, so steht Gott zu dir. Du stehst vor Gott, der seinen eigenen Sohn hat Mensch werden lassen, ihn hat geboren werden lassen als ein Nachkommen Abrahams, um dich zu retten, um die Werke, wie wir vorhin gesungen haben, des Teufels zu zerstören, um dich zu seinem Inhalt, um dich zu seinem Kind machen zu können. Das ist die Situation, in der wir stehen, wenn uns solche Fragen beschäftigen. Gott hat aus Liebe seinen Sohn gesandt. Und damit kommen wir zu einer weiteren Aussage unseres verlesenen Textes. Dort wird dem Abraham zugesagt, aus deinem Schoß wird ein Erbe kommen. Wird dein Erbe kommen. Du lebst nicht umsonst. Mit diesem einem Erben ist zunächst der Isaak gemeint, der Sohn, den ihm seine Frau Sarah geschenkt. Dieser ist der Erbe, durch den dann die Nachkommenschaft des Abraham sehr groß werden soll. Aber, und das wissen wir heute, und das wird auch schon im Alten Testament angedeutet, wenn zum Beispiel in dem Text, den wir vorhin gehört haben, davon die Rede ist, und das geschah ja viele Jahre nach Abraham und Isaak, dass da noch einer kommen wird, der das Heil Gottes aufrichten wird, dann wird deutlich, dass dieser eine Erbe auch auf einen anderen, auf Jesus Christus hinweist. Und im Galaterbrief wird es direkt so gesagt, dass Jesus Christus dieser eine Erbe Gottes ist, durch den der eine Erbe auch des Abraham ist, der sowohl Nachkomme Abrahams als auch Sohn Gottes ist, der das Heilshandeln Gottes vollendet. Isaak war der, und darüber werden wir am nächsten Sonntag hören, auf den sich der Auftrag Gottes an Abraham bezog. Nimm deinen eigenen Sohn, den, den du lieb hast, und opfere ihn mir. Wir wissen, dass Gott diese Not am Ende den Abraham erspart hat. Aber dieser spätere eine Erbe und Sohn Gottes, der musste das Opfer bringen. Er starb. Gott in seiner Liebe zu mir und dir konnte sich das nicht ersparen, was er dem Abraham erspart hat. Er starb, Jesus Christus starb als das Lamm Gottes. Aber nun ist es auch klar, Gott kann Sünder annehmen und zu seinen Kindern machen, auch als ein heiliger und gerechter Gott. Denn Jesus ist gekommen, das Opfer für Sünden. Gott hat es möglich gemacht, dass er heilig und gerecht ist und wir trotzdem zu ihm kommen können, indem wir an ihn glauben und unser Leben, unsere Hoffnung auf ihn setzen. Ich möchte zuletzt noch auf die ja etwas für uns schwer verständliche Aussage in diesem Text zu sprechen kommen. Es geht letztendlich darum, dass Gott sich für seine Verheißungen, für seine Aussagen verbirgt. Der Text erscheint uns etwas fremd. Es wird aber verständlich, wenn wir wissen, dass es in Mesopotamien, dem Land, aus dem Abraham kam, ein Ritual gab, mit der, bei dem Verträge abgeschlossen wurden. Ein Ritual, in dem sich die Vertragsabschließenden verpflichteten, ihre Zusagen einzuhalten. Und dieses Ritual bestand darin, das Tier getötet in zwei Hälften zerlegt worden. Diese Hälften wurden gegenübergelegt und die Vertragsabschließenden gingen dann zwischen diesen Tierkörpern hindurch und dabei sagten sie, dass falls sie ihre Zusagen nicht einhalten, sie das Schicksal, das Todesschicksal dieser Tiere treffen soll. Abraham erhielt den Auftrag, eine solche Handlung vorzubereiten. Und er tat es. Und dann hören wir, dass allein Gott, symbolisiert durch den Ofen und die Feuerflamme, zwischen den Tieren hindurchging. Und das bedeutet für uns, Gott allein übernimmt die Garantie für das Einhalten seiner Zusagen. Er allein ist auch in der Lage, solche Zusagen zu machen. Es ist so tröstlich für uns zu wissen, dass das auch gilt für Gottes Zusage an uns, dass das gilt auch für uns, wenn er uns sagt, komm zu mir, ich will dir helfen. Dass es gilt auch, wenn er zu uns sagt, ich habe dich erlöst, du bist mein. Wir brauchen keine Sorge zu haben, ob denn von unserer Seite alles richtig gemacht wurde. Wir können dafür sowieso nicht garantieren, aber Gott, er tut es. Die Rolle des Abraham bei dieser Handlung war eine weitgehend passive. Er konnte diese Möglichkeit Gottes, seine Zusage zu machen und zu beschwören, vorbereiten. Er konnte auch dafür sorgen, dass die Vögel weggescheucht werden, die das verhindern wollten. Wir können heute, um mit den Worten des Neuen Testamentes zu sprechen, unsere Türe öffnen, wenn Gott anklopft. Aber der aktiv Handelnde und der Verantwortliche und der sich verbirgt für die Wahrheit seiner Verheißung, ist Gott. Er ist der Handelnde und er ist und bleibt der Garant unseres Heils. Und das ist das große Glück, unter dem wir leben. Das ist das große Glück, das wir annehmen dürfen. Amen.